Schwarz und Stroh, die Fußballshow.
Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Spezialausgabe von Fritz und Stroh, die Fußballshow. Heute hier mal auswärts quasi in Frankfurt am DFB-Campus am Tag der Amateure. Der DFB hat eingeladen. Wir sind natürlich sehr, sehr gerne der Einladung gefolgt und nicht nur wir beide, Micha und ich, Max, sitzen hier am Mikrofon, sondern wir haben heute einen Gast, Hannes Wolf. Schön, dass du da bist.
Ja, schönen guten Mittag. Haben uns auf dem Flur unten getroffen, ne? Ja. Dann habt ihr mich direkt mitgenommen.
Genau, jetzt sind eingesackt. Wir hier zusammen. Absolut, da hast du keine andere Chance, als hier mit uns am Mikrofon zu sitzen heute und ein bisschen über die Gegenwart, aber auch die Zukunft des deutschen Fußballs zu sprechen. Denn das ist das Thema, was wir heute ein bisschen besprechen wollen. Und vor allen Dingen, was trägst du dazu bei, ne? Wie der Fußball in Zukunft denn so aussieht. Aber vielleicht erstmal als kleines Intro, ein bisschen was zu dir. Du bist im Moment tätig beim DFB als U20-Nationaltrainer zum einen, aber auch als DFB-Direktor Nachwuchstraining und Entwicklung, also in Doppelfunktion. Da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, was das für eine Rolle ist, die du da überhaupt hast beim DFB. Aber dich kennt man natürlich auch aus der Bundesliga, ne? Du hast schon trainiert in Stuttgart, in Hamburg, in Leverkusen hast du trainiert. Da kennt man deinen Namen her, aber vielleicht mal, um darauf zurückzukommen, DFB-Direktor Nachwuchstraining Entwicklung. Was ist das überhaupt? Was kann man sich darunter vorstellen? Wie sieht da dein Alltag aus?
Eine gute Frage. Wir sind etwas anders eingestiegen, weil wir in dem Moment, wo die Anfrage kam, dass ich in die Position soll, gesagt haben, wir brauchen besseres Training in Deutschland. Und um das zu machen, müssen wir da rein auch investieren. Das ist ein Invest, eine Bildungsoffensive. Ich habe gesagt, ich bin allein zum HSV gegangen. Ich gehe nicht allein in die Rolle, deswegen mit einem starken Team, auch mit einem heterogenen Team, mit den alten Hasen dabei, mit den Mädels dabei, mit unterschiedlichen Trainer- und Spielertypen, die man auch kennt. Und dann sind wir mit der Trainingsphilosophie Deutschland aufgestanden, um Training zu verbessern, weil wir sind in einem globalen Spiel. Wir haben 2026, wir haben eine andere Gesellschaft, mehr Handy, länger Schule, Trainer haben viel mehr Zugang zu Videos von Gegnern im Spitzenbereich. Also ganz viel anders als vor 15 Jahren und deswegen wollten wir da rein und das machen wir von hier aus, aber wir fahren auch überall hin und machen Fortbildungen und zeigen das, haben uns darüber auch echt weiterentwickelt, weil man einfach unglaublich viel lernen kann. Und das Ziel ist es, aus der Rolle Training auf allen Sportplätzen in Deutschland zu verbessern und das Niveau und altersunabhängig.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ist, ob das so ein 9-to-5, 8 Uhr einstempeln im DFB-Campus, erstmal einen Kaffee holen, aufs Klo gehen ist oder
das wie. Ist doch schön hier, also ja. kann man sich doch vorstellen.
Der Kaffee ist auch sehr gut, muss ich sagen. Oder wie das dann, ich sag mal, tatsächlich aussieht. Also du sagst, du fährst viel rum, also ist das dann, ich sag mal, so eine hybride Komponente.
Ja, in der Verantwortung natürlich auch für die U-Nationalmannschaften, auch in einem Team, dann vor allem mit Kai Krüger als Leiter der Nationalmannschaften, aber auch in der Verantwortung da, weil natürlich wir laufen jetzt nicht rum und sagen, ihr solltet so und so trainieren und wir selber sind da raus, sondern das gilt natürlich auch für unsere Mannschaften. Und dann ist es aber total azyklisch, aber mit dem klaren Ziel, nicht die ganze Zeit hier zu sitzen und es uns gegenseitig zu erzählen, weil das muss ja an die Leute. Und da gibt es verschiedene Kanäle. Es gibt, wir veröffentlichen auch vieles. Also viele haben es bestimmt auch schon mal gesehen, dass wir einfach wollen, dass alle mitdenken können, es mitmachen können. Und fahren trotzdem immer raus und versuchen dann viele Leute zusammenzubringen. Ich war jetzt Freitag in Heidenheim, eine super Veranstaltung beim 1. FC Heidenheim. Mit im Stadion, mit Frank Schmidt zusammen, mit dem Württembergischen Fußballverband, dann waren über 300 Trainerinnen und Trainer da und das ist genau das, was wir uns wünschen. Nächste Woche ist Osnabrück, übernächste Woche ist Hamburg und Hannover und so geht das halt dann Schlag auf Schlag und nicht nur ich allein, sondern als Team. Aber ganz klar nicht, wir sitzen hier und erzählen uns gegenseitig, wie die anderen trainieren sollen, sondern dann raus bei den Leuten und da Gas geben.
Ja, das wäre dann schon mal der klassische Unterschied zu normalen Bürosituationen, dass sich nämlich die Verantwortlichen alle gegenseitig erzählen, wie toll es ist und am Ende weiß eigentlich niemand, was genau dann so toll ist.
Ja, so könnte man den Job auch machen, ne?
Ja, ja.
Man überlegt 3 Jahre, dann beschreibt man 4 Jahre noch Prozesse und dann geht man und dann weiß keiner genau, so ist das bei uns nicht, sondern es ist ja relativ konkret zu folgen, was unsere Ideen sind.
Ich finde ja die Doppelfunktion auch ganz spannend, die du hast. Ne? Auf der einen Seite U20-Nationaltrainer, auf der anderen Seite eben so das Übergeordnete, das Konzept entwickeln. Was macht denn mehr Spaß?
Beides, aber das bedingt sich auch, ehrlich gesagt. Wenn wir kommunizieren auch für die Nachwuchsleistungszentren, wenn ich jetzt die U19, U17, U15 Trainer der Nachwuchsleistungszentren da habe und ich erzähle dann von früher, wie wir irgendwann mal trainiert haben. Oder wir haben Videos von letzter Woche oder von vor 2 Wochen mit der U20-Nationalmannschaft. Dann bedeutet das ja auch, dass wir in dem Thema bleiben. Und Trainer sein ist einfach auch meine Leidenschaft. Und seit über 20 Jahren, sind schon über 20 Jahre, ich befürchte ja.
Die Stationen, die wir gerade aufgeführt haben, die sind teilweise schon ein paar Jahre her. Ne?
Ja, also und da kam ja noch ganz viel vorher, damit es die Station überhaupt gab. Aber das bedingt sich natürlich auch. Und dadurch, dass wir die U20 nicht dauernd haben, die sind ja nur in den Abstellungsperioden, bin ich jetzt auch nicht immer mit denen unterwegs und gebunden. Aber wir wollten Trainer bleiben und da uns da nicht rausziehen, auch noch die Verantwortung für Training übernehmen, für eine Spielidee, für Sachen, die, wenn es mal Stress gibt, ist ja ein lebendiges System, dass wir das alles weiterhin erleben. Ist schon viel Arbeit, aber ist nicht schlimm. Wir haben das so gewollt und beide Sachen machen unglaublich Spaß.
Also an der Basis bleiben, ne? Sonst
meistens machen die Sachen unglaublich Spaß.
Ja, was macht keinen Spaß?
Ja, wir können jetzt nicht so tun, als würde der Job im Fußball immer nur, wäre alles lustig und.
Nee, dafür sind wir zuständig.
Ja.
aber wir haben auch keine Verantwortung. Das ist
absolut nicht.
Ja, genau. Also das ist natürlich der Faktor Mensch und aber insgesamt ist das großartig. Aber wir leiden natürlich mit, wenn sich jemand verletzt, wenn Sachen nicht funktionieren. Wenn wir bei einer WM ausscheiden, das ist ja nicht so, dass wir dann da sitzen und ist egal, sondern das macht man mit, aber insgesamt ist es eine tolle Aufgabe.
Ja, und was ich mir vorstellen kann, was auch nicht immer so viel Spaß macht, ist, dass wenn dann Konzepte, Ideen etc. Umgesetzt werden, wenn ihr davon überzeugt seid, weil die inhaltlich einfach gut sind und das aber dann medial nicht so optimal begleitet wird, wie du dir das wünschst. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein relativer Frustfaktor ist.
Nee, das ist eigentlich insgesamt ganz lustig. Ja. Wirklich. Und das hat sich auch total gedreht. Also es gab eine Phase, erstmal gab es die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen über den Mannschaftssport gar nicht in der öffentlichen Berichterstattung. Dann war es falsch. So, dann wurde so Bundesjugendspiele und Kinderfußball in einen Topf geworfen. Und es gibt ja ein echtes Produkt. Und dann gibt es eine Stellvertreterdebatte, also zum Beispiel das Thema mit den kleinen Toren. Ja, wir brauchen halt auch kleine Tore. Der Schlüssel ist, dass wir auf mehreren Feldern spielen, damit einfach alle Kinder viele Fußballaktionen haben. Ab der F-Jugend würde ich jetzt alle Jugendtore aufbauen, so abgehängt. Und dann ist auch ein Torwart drin. Das heißt, wir brauchen aber, weil wir gar nicht genug Tore haben, auch die Minitore und dieses Spielfeldformat. Aber wir sind ja nicht nur Funinho oder nur das Minitor. Und da ist es wirklich manchmal schon interessant, dass wir dieses sowohl als auch gar nicht hinkriegen, sondern es ist entweder oder. Also Minitor oder großes Tor. Wir sind aber Team beides und Team gute Rezeptur. Und was dann schade ist, wenn es Leuten passiert, die es eigentlich voll gut mit uns meinen.
Ja.
So, das sind ja oft gar nicht Gegner.
Die dann einfach, aber weil sie nur halb das System kennen, dann Dinge wohlwollend sagen, die aber am Ende schädlich sind.
Ja, wir sagen halt Freude, Intensität, Wiederholung für alle. So, ja. Freude kann ja auch sein, ich gewinne einen Zweikampf und ich hole einen Rückstand auf und ich habe mich körperlich verausgabt, können ja unterschiedliche Aspekte von Freude sein. Vielleicht hier auch mal einen Konflikt gelöst, bin mal durch eine schwierige Situation gegangen, Intensität, weil wir Sport machen. So, Intensität ist aber auch nicht nur körperlich, ist auch mental. Und Wiederholung von Fußballaktionen, das sind auch nicht nur Ballkontakte, sondern es sind Fußballaktionen, es sind auch Zweikämpfe. Top-Trainer gucken drauf und sagen, boah, da kann man Zweikämpfe führen, so Christian Streich oder Bennett Wiegert aus dem Handball, die sagen gar nicht, boah, da hat man mehr Ballkontakte, wenn wir 3-3 statt 7-7 spielen, die sagen, boah, da kann man mehr Zweikämpfe führen. Und wenn daraus wird, wir stellen den Spaß in den Mittelpunkt aus Freude, Intensität und Wiederholung für alle, dann stimmt das halt nicht. Und das ist aber gar nicht böse gemeint und das ist auch unsere Aufgabe, zu helfen und zu unterstützen, dass das Verständnis steigt.
Ja, also vielleicht, um das mal zu erklären für alle Hörer, Zuschauer, die das nicht so kennen, also dieses Funinho Festival nennt ihr das ja, ne? Das ist ja die neue Spielform, die etabliert wurde und beim ganz normalen Kreisliga-Club um die Ecke wird das auch entsprechend so ausgeführt, also ich kenne es von einem guten Kumpel von mir, der selber Jugendtrainer ist, in dem Bereich, das ist ja U6 bis U11, wo ihr das etabliert habt und der Unterschied ist eben, dass es mehrere Felder gleichzeitig gibt, auf denen gespielt wird. Ne, korrigiere mich gerne, wenn ich irgendwas falsch sage. Und es eben nicht am Ende das klassische Ergebnis gibt, Team A hat 5-2 gewonnen, sondern es gibt viele Ergebnisse unter den Turnieren, also unter den Spielen, die da gemacht werden. Und es gibt eben nicht mehr die klassische Tabelle. Ne? Also da hast du Team A oben, Team B da drunter und so weiter. Das gibt's nicht mehr. Und darauf fußt ja auch ein Vorurteil, was heftig auch durch die Presse gejagt wurde und teilweise, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, auch immer noch in den Köpfen von vielen Fußballfans drin ist, so dieses Vorurteil, die verlernen das Verlieren, so, ne? Die können nicht mehr verlieren, die wissen nicht mehr, man spielt eigentlich für nichts, für keine Tabelle. Das ist, glaube ich, so eins der Hauptvorurteile. Aber du hast es ja gerade auch schon so ein bisschen angerissen, es ist eben nicht das, ne? Also, dass man eben keine Tabelle mehr hat, ist per se nichts Schlechtes, ne?
Ja, erstmal die Festivals, du hast gerade gesagt, bis U11. Ich würde ab U8 alle Jugendtore aufbauen. So, dann spielst du normale, also das normale mit Jugendtoren und Foninho auf die Minitore und dann machst du das im Wechsel oder je nachdem, wie viele Tore du hast. Also das stimmt schon nicht ganz, weil E-Jugend ist schon für nur auf Minitore, hätte ich auch ein Problem mit. Okay. Das heißt, wir sind ganz klar, wie die Jugendtore, die wir haben, ab der F-Jugend, stell die hin, nutz die, aber wenn du mehr Kinder hast, dann nimm auch Minitore. Und das mit dem, genau, das mit den Ergebnissen, es wird dann übersetzt mit, es gibt keine Tabelle, wird übersetzt mit, es gibt kein Ergebnis. Ja. Und wir haben hier heute Morgen ein Turnier gespielt, für die E-Jugendlichen auch in dem Wechsel, mal mit Foninho-Feld und dann das normale Feld und dann mit aufsteigenden Feldern gespielt. So, dann gibt es Feld 1 bis 6 und wenn du gewinnst, gehst du halt Richtung 1 und wenn du verlierst, gehst du Richtung 6. Es gibt ganz klare Rückmeldungen, ob du am Ende auf Feld 6 bist oder auf Feld 1.
Ja, vor allen Dingen ist das ja so durch die Kürze und durch die schnellen, also durch die geringe Anzahl der Spieler halt auch unfassbar, das sagst du ja, Intensität, unfassbar intensiv, viele kurze Wege, viele Ballkontakte, viel für den Kopf zu arbeiten und trotzdem, und das finde ich an der Debatte, das finde ich persönlich ein bisschen absurd, dieser Spaß. Ja, also an welchem Punkt sind wir denn jetzt angelangt, dass im Jugendfußball Spaß ein Problem darstellt? Das finde ich eher so ein Thema, wo man sagt so, ja, ihr stellt den Spaß jetzt in den Vordergrund. Es ist jetzt nicht der Fall, aber es ist auch nicht verkehrt, dass Kinder an einer Sportart erstmal Spaß haben, weil das ist so in meiner romantischen Vorstellung die Grundlage dafür, dass man irgendwann ein guter Kicker ist, weil man ja eine Liebe zum Ball hat. So, und das kann ich ja nur mit Spaß haben und nicht mit Disziplin und Intensität und Schmerzen, sondern ich brauche ja auch irgendwie Liebe zum Spiel.
Ja, deswegen ist Freude ja, steht ja drüber. Also es muss ja grundsätzlich Freude machen. Macht das jetzt in jedem Moment Freude? Nee, aber macht ja uns auch nicht alles in jedem Moment Freude. Aber grundsätzlich sollte das drüber stehen. Das auf jeden Fall. Und das andere Thema mit den...
Das ist ja nicht schlecht.
Nein, es wird nur, wenn man nur den Spaß nennt, dann hört es sich weichgespült an. Und das ist es null. So 3 gegen 3, ohne Torwart, über den du spielen kannst, ein ultimatives Zweikampfspiel. Du hast nicht mal einen Überzahlspieler als Torwart, über den du Situationen lösen kannst. Du bist sofort im Duell. Mhm. Neulich hat mir jemand geschrieben, katastrophales Konzept, weil die Kinder können sich nicht mehr verstecken. So, ich verstehe das.
Ja.
Weil vorher konntest du halt mitlaufen und so ein bisschen dabei sein. Jetzt, wenn du welche hast, die gar keinen Zweikampf führen, verlierst du immer.
Ja.
So, und das ist ein hartes Spiel. Das heißt, wir brauchen auch, und das ist ja eigentlich der Kern von dem Ganzen. Wie schaffen wir es, an unserem Ort alle Kinder zu fördern? Mhm. So, und jetzt hast du da 12 Kinder, 3 sind voll talentiert und spielen jeden Tag und spielen schon 3 Jahre. Dann hast du ein paar Mädels dabei. Dann hast du ein paar, die haben letzte Woche angefangen. Du hast welche, die sind im November geboren, manche im Januar geboren. Die sind einfach viel jünger. Mit 6 Jahren ist ein Unterschied, ob du 10 Monate älter bist oder jünger.
Ja, klar.
Also, wie schaffen wir es, alle zu fördern? Und es klappt nie in einem Feld.
Ja.
Das ist erstmal das Grundsätzliche, weil wir gerne auf 6.000 Quadratmetern diese kleinen Orte haben, wo du Spitzenförderung machst, weil die Besten die Chance haben, noch besser zu werden, wo aber auch die noch nicht so weit sind, die Chance haben, aufzuschließen.
Ja.
Und diese kleinen Gruppen, das ist am Ende der Schlüssel und das ist auch unsere Rolle. Deswegen ist Trainingsphilosophie Deutschland, es muss ja für alle gut sein. So, wir wollen damit bei einer Weltmeisterschaft als Favorit ins Turnier gehen, weil wir die besten Spieler haben. Aber wir wollen auch, dass sich die Kids entwickeln können und Freude am Fußball haben, die irgendwann mal Kreisliga B, Bezirksliga, Landesliga und Verbandsliga spielen.
Für uns hat es nur für Kreisliga gereicht, ne? Aber wir sind ja auch noch nicht unter dem Konzept damals gewesen. Sonst hätten unsere Karrieren ganz anders ausgesehen, natürlich.
Ja, er lacht, aber wer weiß.
Ja, also ich bin auf jeden Fall einer der wenigen Menschen in diesem Land, die, wenn sie zu einem Verein gehen, nie derjenige sind, der mal höher gespielt hat. Also das wird es nicht geben.
Wie oft wolltet ihr denn spielen als Kind? So, wart ihr so Team 2-mal die Woche oder Team 6-mal die Woche?
Immer gespielt, also der Garagenhof.
Ja, ich auch. Aber auch Bolzplatz dann.
Also hattet ihr Lust?
Ja, auf jeden Fall. jeden Fall. Ja, also mir hat das, glaube ich, als Kind damals auch viel Spaß gemacht. Also bin ich mir auch sehr sicher. Ne? Also da, du einfach mehr Ballaktionen, mehr im Spiel. Und Kinder verstehen sowas ja auch schneller als Erwachsene. Ne?
Ja, und wenn du dann lernst, macht es ja noch mehr Spaß. Ja. Weil wir können ja, also macht ja auch mehr Spaß, wenn man besser ist.
Auf jeden Fall. Das ist richtig.
Ja, ist doch so. Ne? Spätestens in der Pubertät, wenn du die ganze Zeit mitgelaufen bist, denkst du ja so, pff, ich spiele jetzt 4 Jahre, aber ich weiß gar nicht so ganz genau. Und Fußball ist ja schwer. Also mit den Füßen was Feinmotorisches zu machen, ist ja total unnatürlich. Das heißt, das ist ja, das, wir müssen den Kids ja auch was beibringen, damit die später dranbleiben können.
Da finde ich aber nochmal den Punkt spannend. Also Spaß den Kindern vermitteln, absolut, steht im Vordergrund, klar. Aber was habt ihr denn so für ein langfristiges Ziel, auch was den Profibereich angeht? Also was erhofft ihr euch davon, dass ihr jetzt eben gesagt habt, okay, wir stellen da die Trainingsform um. Was erhofft ihr euch da, was den DFB angeht, die Bundesliga angeht, also das, so das oberste Regal der Spieler, die da rauskommen?
Ja, es gibt ja verschiedene Studien und wir hatten eine Situation, dass die in Deutschland ausgebildeten Spieler zu wenig gespielt haben. So, wenn du besser bist, spielst du mehr. Und die Qualität von Sportlern entsteht über den Lebensweg. Das ist auch pure Logik. Ich meine, du hast jetzt 4 Kids, ne? Ja. So, das ist ja nicht egal, was die gemacht haben mit 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, bis die mal 18 sind und wie die dann als Sportler sind. Ja, klar. Und wenn wir dann auf dem Weg immer was liegen lassen, weil lange Schule, weniger Bolzplatz, Training nicht gut genug, dann bleibst du spätestens im Übergangsbereich, bleiben die Spieler hängen. Mhm. Und wenn du besser bist, spielst du mehr. Das ist die grundsätzliche Aussage, weil der Druck aus dem Profifußball kriegen wir ja nicht weg. So Trainerwechsel im Spitzenbereich. Aber ist übrigens in anderen Ländern genauso. Ist jetzt nicht so, dass du in England oder in Frankreich immer verlieren darfst als Trainer und nicht nach Hause gehst. Das heißt, wir müssen einfach da rein investieren, dass die Spieler früher spielen können. Das sehen wir auch jetzt schon. Wir haben jetzt schon mehr Spieler, die früher spielen, die krassere Rollen kriegen in ihren Mannschaften. In der ersten und zweiten Liga, viele sind jetzt auch ins Ausland gegangen, spielen im Ausland. Und dann ist unser Ziel am Ende im Spitzenfußball, das habe ich ja gesagt, dass ein Nationaltrainer auf jeder Position Topspieler hat. Ja. Dass wir die Profile alle abgebildet haben und dass wir als Favorit in der Weltmeisterschaft gehen.
Ja, also das ist ja auch so ein Punkt, ne? Also dass man wieder mehr junge Spieler auch in der Bundesliga dann schneller sehen will in den Kadern. Gut, das ist ja sehr gut, wenn sich das schon zeigt, so in dem Bereich.
Wir haben nur ein ganz krasses Thema noch, was natürlich da reinschreit, ist doppelte Staatsbürgerschaft.
Okay, das
weil ist nur, in, nur weil sie in Deutschland ausgebildet sind, heißt ja noch lange nicht, dass sie auch für Deutschland spielen. Das heißt, das Thema ist natürlich auch eine Herausforderung für die Zukunft.
Aber geht ihr da speziell drauf ein? Weil wir haben ja in den letzten Monaten und Jahren mehrere Fälle gesehen. Can Uzun zum Beispiel hat sich für die Türkei entschieden, Ibo Maza nicht für den DFB entschieden. Also Spieler, die durchaus auch beim DFB in der A-Nationalmannschaft eine Perspektive gehabt hätten. Also die hätten da ja durchaus ihre Minuten bekommen. Geht ihr da speziell drauf ein? Gibt es da spezielle Konzepte, dass man die eher vom DFB überzeugt, die mehr bindet? Gibt es da irgendwas, was ihr für die Zukunft, weil es wird ja mehr werden. Es werden ja immer mehr Spieler mit doppelter Staatsbürgerschaft.
Klar, ja, so gut wir können. Ja. So gut wir können, indem wir Vollgas geben, indem wir sie fördern auf den Ebenen, die wir leisten können, aber nicht, indem wir die Spieler, die wechseln können, bevorzugen, weil da muss man natürlich schon aufpassen. Kannst jetzt nicht sagen, alle, der Lennart Karl, geh mal zurück in die U19, weil wir haben noch ein paar, die können auch das Land wechseln. Das geht nicht.
Warte kurz.
Ja, das geht nicht.
Wir müssen erst einen festspielen lassen.
Ja, dann so gut wir können. Ibrahim Maza hat noch U20 gespielt, ist ein Kind von Hertha und auch von uns und ist dann gewechselt, war auch bei mir noch einmal dabei. Am Ende ist es ja auch die Entscheidung von den Spielern, ist ja auch nachvollziehbar. Also wir haben ja auch unser U21-Trainerteam, Antonio Di Salvo, Shkodran Mustafi, Ovita Ju, die verstehen das schon mit doppelter Staatsbürgerschaft und wir verstehen das auch. Wir versuchen es einfach so gut zu machen, wie wir können, so transparent wie möglich und wünschen uns vor allem aber auch, dass wir die Chance haben zu reden. So, wenn dann die Entscheidung ansteht, dass nicht eine E-Mail kommt und eine Information darüber, ich wechsle übrigens den Verband und wir haben aber 4 Jahre, 5 Jahre alles versucht, so das zu unserem Inhalt gemacht, aber verurteilen kann man das natürlich in keiner Weise, aber es ist natürlich eine Herausforderung.
Nimmt man das persönlich?
Nein.
Oder zumindest, dass man sagt, ja, also nicht im Sinne von, toll, wir haben dich ausgebildet, sondern einfach, okay, warum haben wir nicht irgendwie vorher drüber gesprochen oder so, dass du sagst, also ja, das ist eine gewisse Enttäuschung.
Das sage ich jetzt unseren Spielern bei der U20, den Anruf möchte ich bekommen. Ja. Und dann im Moment, wo es noch nicht entschieden ist. Ja. So danach, wenn dann jemand sagt, ich habe mir jetzt beides angehört und ich möchte lieber dahin, wieso sollen wir das persönlich nehmen?
Das check ich schon.
Wir wollen auch, dass die glücklich sind, die Jungs, und gesund sind und ihren Weg gehen können. Aber klar, wenn es eine E-Mail ist, ist blöd. Das mag ich nicht.
SMS hätte man früher gemacht. Einfach Schluss gemacht per SMS.
Ja, genau.
Ja. Sorry, Hannes, es funktioniert mit uns leider nicht. Ja. Ich gehe jetzt einen anderen Weg.
Aber eine SMS oder eine Sprachnachricht ist sogar besser als eine E-Mail.
LGXOXO.
Also, aber das Thema ist natürlich da. Aber es ist null zu verurteilen, ist einfach die Gesellschaft.
Ja, es ist nur etwas, was ja immer größer wird. Wir sehen ja immer mehr Spieler, die eben doppelte Staatsbürgerschaften haben. Ist ja auch ein gesellschaftliches Ding, was logisch ist, weil es einfach mehr Leute gibt mit doppelter Staatsbürgerschaft. Und dann gibt es halt auch mehr Fußballer. Und das Thema wird dann natürlich größer werden.
Viele wechseln natürlich nicht in dem Moment U15, U16, U17, U18, sondern erst, wenn es zur A-Nationalmannschaft gibt, weil die schon wissen, dass wir ein verlässlicher Partner in der Entwicklung sind.
Oder wenn sie sehen, habe ich jetzt eine Perspektive oder habe ich keine dann?
Oder habe ich sie jetzt schon oder ist jetzt vielleicht im Sommer eine WM, wo ich spielen kann?
Ah, das ist aber auch immer so ein Thema, dass sie dann kurz vor einem großen Turnier dann den Verband wechseln, weil ein anderer Verband sagt, pass auf, bei uns kannst du direkt A-Nationalmannschaft spielen, musst nicht hier wie in Deutschland jetzt U21 spielen, wir nehmen dich sofort.
Dann ist die Quali natürlich so geworden, dass sich die meisten qualifizieren. Das heißt, wir können auch nicht mehr sagen, wenn du bei Deutschland bist, spielst du mehr Turniere. Ja. Also ist nicht einfach, aber wir holen alles raus, was geht.
Ja. Danke, Gianni.
Es soll vor allem keiner wechseln, weil wir es falsch gemacht haben. Und ihr könnt euch ja U20, U21 mal anschauen. Wir haben ja auch ganz viele, die sich dafür entscheiden. Ja. Die sich für Deutschland entscheiden, die auch wechseln können.
Ja, das ist, glaube ich, auch immer so ein Thema, dass man immer viel mehr die wahrnimmt, die dann sich anders entscheiden und dann schnell mal vergessen wird, dass es aber, dass die Mehrzahl einfach sagt, nee, wir finden das hier gut und wir gehen den Weg weiter.
Ja, gerade so bei Can Usun, hast du ja auf seiner Position, da war dann halt so ein Musiala, da war so ein Wirtz. Vielleicht auch da eine Entscheidung gewesen, dass der gesagt hat, ey, die sind da jetzt die nächsten 15 Jahre. Wo soll ich da spielen dann? Ne?
Can ist 05 und das ist halt auch Tom Bischoff. Und in der U17 damals hat Tom Bischoff gespielt, Paul Wanner, der jetzt für Österreich die WM gespielt hat. Du hast Jenan Pecinovic in dem Jahrgang, Laurin Ulrich, also können wir mal durchgehen.
Naja,
da sind ganz gute Spieler, auch schon in der U-Nationalmannschaft. Das wollen wir ja auch. Wir wollen einfach, wir sind Deutschland, wir haben unfassbar viele Einwohner, wir sind ein unglaubliches Fußballland, ganz viele Kids fangen an zu spielen. Also wenn da keine guten Spieler dabei rauskommen, dann liegt's. Dann brauchen wir eine Trainingsphilosophie Deutschland.
Genau, da liegt es daran, dass man sie einfach nicht findet, weil sie in den falschen Momenten auch falsch oder nicht in den richtigen Momenten gefördert wurden.
Ja, müssen entwickeln.
Gesehen wurden.
Müssen ein Entwicklungsland sein.
Ja, ich finde den Punkt WM nochmal ganz interessant. Ich meine, die liegt jetzt schon ein paar Wochen hinter uns. Da sind wir natürlich alle nicht so zufrieden mit gewesen, ganz Fußball Deutschland nicht. Jetzt haben wir beim DFB natürlich einen Wechsel gehabt. Julian Nagelsmann ist nicht mehr Bundestrainer. Jürgen Klopp hat vor ein paar Wochen seinen neuen Job begonnen und er ist ja auch angetreten, damit zu sagen, ich bin jetzt nicht nur der neue Mann hier auf der Trainerbank, sondern ich möchte irgendwo auch Einfluss haben auf das, was im Verband passiert. Ist denn da irgendwo schon Anknüpfpunkte, wo du sagst, das sieht Jürgen Klopp genauso, der will den Weg weitergehen mit uns oder sieht er das anders? Hast du da schon mit ihm gesprochen, da schon irgendeinen Kontakt?
Ja, hatten wir vorher schon, weil natürlich Jürgen ein unglaublich wichtiger Ansprechpartner vorher schon war. Mhm. Und da, das heißt unsere Schulkonzepte, weil wir ja einfach auch in die Schulen müssen, in den offenen Ganztag und brauchen gute Sportangebote. Jeder weiß das auch. Dürfen das nicht relativieren. Vor allem, wenn du es verbindest mit Wertecoaching. Das heißt, wenn du die positiven Effekte von Mannschaftssport nimmst und dann Wertecoaching obendrauf packst, hast du schon sehr starke Argumente. Mentale, körperliche Gesundheit, Wertecoaching, Mädels, Integration. Also sind schon ein paar Sachen, die kann man. Ich verstehe es auch politisch nicht ganz, weil ich finde, politisch kannst du voll drauf springen. Es gibt so viele Themen, wo du keinen Applaus für kriegst, dafür würdest du Applaus kriegen. Und Jürgen ist bei den Themen voll drin. Und dann kommt natürlich auch, ich weiß das auch, Thema Spielidee, da ist ja natürlich total klar. Weil wir einfach auch die Profile brauchen. Also einfache Fragestellung, wenn du die Hälfte der Zeit Fünferkette spielst, kriegst du dann Viererkettenprofile.
Da fehlen uns dann die Außenverteidiger für die Viererkette zum Beispiel.
Ja, das ist ja immer diese Systemflexibilität, die aus dem Spitzenfußball auch in den Jugendfußball gekommen ist. Das wird dir in Spanien oder Portugal nicht passieren. So, da spielst du 4 hinten, 3 im Zentrum, 3 vorne, dann gehst du zur Nationalmannschaft, spielst linker Verteidiger Viererkette, dann gehst du zu Benfica zurück, spielst linker Verteidiger Viererkette. Da spielst du nicht mal Fünferkette, dann mal so, sondern es ist einfach eine Klarheit. Und da wird er mit Sicherheit voll reinkommen und er ist mit seinem Trainerteam, ist ja nicht keine One-Man-Show, sind die voll bei uns schon da. Und ja, für mich auch persönlich besonders, dass wir jetzt so viele Jahre später wieder zusammensitzen. Und es muss halt genauso ausgehen wie damals für Borussia Dortmund, weil das war dann eine ganz gute Phase, die dann kam. Das
müssen wir jetzt nochmal machen. Ja. Muss man vielleicht kurz dazu erzählen. Also ihr habt euch bei Borussia Dortmund quasi schon getroffen. Da warst du Jugendtrainer beim BVB und Jürgen Klopp damals eben Trainer der Bundesliga-Mannschaft. Und Kontakt immer da gewesen jetzt über die ganze Zeit so zwischen
dir und Klopp? Ja, war immer da und auch so Themen, auch jetzt aus der Direktion und das Thema Spielidee, haben wir natürlich vorher schon hier, es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier saßen und für die U-Nationalmannschaft nichts machen, sondern wir haben das vorher schon gehabt, also alle männlichen U-Teams spielen schon in dieser Struktur. Ja. Vier hinten, drei im Zentrum, also 6er, 8er, 10er Profil und drei vorne, das ist damit immer noch flexibel, ne? Du kannst ja mal mit dem 4-2-3 einspielen, mal mit 4-3-3, das ist ja variabel und ist auch fluide so ein bisschen, aber du hast eine Klarheit. Und da habe ich ihn vorher natürlich schon angerufen und gesagt, ey, wo gehen wir damit hin? Und das wird jetzt natürlich nochmal in dem formelleren Prozess einfach wieder öfter, aber der Ansprechpartner war ja immer.
Da ist eine Sache, die du gerade so gesagt hast, die mich umgetrieben hat, so nach 2014, war so ein bisschen das Thema, oder ein bisschen vorher sogar schon, da kam der spanische Fußball gerade mit Tiki-Taka und auf einmal musste gefühlt jeder, Mario Götze war dann ja auch so ein Beispiel, jeder eine falsche Neun sein. Ob das tatsächlich so ist, dass im deutschen Fußball auch sehr trendorientiert gefördert wird in den unteren Bereichen, jetzt nicht bewusst von euch, sodass ihr das steuert, sondern dass viele über die Eltern oder über Berater sagen, pass mal auf, spiel mal so, weil das ist gerade etwas, was gut ankommt, damit wirst du viel in Szene gesetzt. Das ist so eine sehr persönliche Einschätzung von mir damals gewesen, dass wir irgendwann die Situation hatten, keiner kann mehr neun spielen. Wir haben keinen Stürmer mehr, weil das System immer so ausgelegt war, dass wir vorne so eine flexible Offensive haben, viele 1-gegen-1 Spieler und am Ende schießen wir schon irgendwie das Tor über den Ballbesitz. Und dann hat sich aber die Fußballwelt angepasst und verändert und es gab auf einmal die Situation, ja, jetzt brauchen wir eine neun. Ja. So, und wo ist sie? Wo ist die neun? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt so unsere Außenverteidigersituation, hast ja schon gesagt, ne? Wenn man immer Fünferkette spielt, woher sollen die dann kommen? Dass wir so in 10, 15 Jahren feststellen werden, dass wir ein Überangebot haben an großen Neunern, die vorne drin stehen, weil die jetzt gerade quasi gefragt sind, aber es am Ende dann auf anderen Positionen wieder scheitert.
Nein.
Okay, cool.
der Hauptgrund ist für uns klar ein anderer. Wenn du die 2014er Weltmeister jetzt nimmst, dann waren die ja alle, weiß nicht, wann sind die aus dem Nachwuchsleistungszentrum gekommen? 2010 und früher. Ja. So, und ich habe ja in der Zeit A- und B-Jugend von Borussia Dortmund trainiert und es gab einen Moment so 12, 13, da gab es ein Video vom Gegner. Das heißt, über eine Datenbank konntest du das Video vom Gegner runterladen. Was macht das mit Nachwuchstraining? Du weißt auf einmal, wie dein Gegner spielt. Also bekommst du taktische Informationen. In der Zeit war im Profifußball es normal geworden, diese Gegneranalyse und dieser Matchplan auf das nächste Spiel. Wenn du es weißt, baust du es ins Training ein. So, und jetzt übst du auf einmal Anlaufen gegen Dreieraufbau, Spielaufbau gegen zwei Stürmer, Standardsituation gegnerorientiert. Und dann kriegst du keinen Stürmer, weil dann läuft der auf einmal an. Und jetzt haben wir dadurch, und das hat keiner extra gemacht, sondern die waren einfach da, hat sich das brutal taktisiert. Und zwar nicht taktisiert im Sinne von, wir haben jetzt eine Spielidee und trainieren in diese Spielidee, sondern wir haben ein nächstes Spiel und das müssen wir gewinnen. Und dann fallen so Fragen runter, wie oft bist du dran als Stürmer? So im 11 gegen 11, Stürmer 30 Mal den Ball in 90 Minuten. So, das heißt, das Zurückziehen auf große taktische Formen bedeutet, die haben den Ball gar nicht. Und was muss der am Ende können? Schießen, flanken, also schießen, köpfen, Ball mit dem Rücken sichern, ist ja kein taktisches Prinzip. Also wir haben Technik, Athletik, Beziehung, Freude, ist ja kein taktisches Prinzip, aber ist natürlich entscheidend. Und deswegen ist unser erster Grund, ist das. Also wir trainieren in jeder Minute des Trainings an der individuellen Qualität unserer Spieler. Und individuelle Qualität ist Sven Bender oder Florian Wirtz oder Jonathan Tah oder Florian Wirtz, die spielen das anders. Die haben eine andere Art von individueller Qualität, aber nicht gegnerorientierte Taktik. Und dann kommt danach das, was du sagst, stimmt dann, ist ja auch das Spielidee-Thema. Aber da musst du komplett die Perspektive auf Trainingsplanung ändern. Und dieses nicht aus der Taktik das Training planen, sondern spielerzentriert. Was braucht der einzelne Spieler? Und das ist eine Revolution und für die stehen wir.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also euer Prinzip hilft ja dann dabei, genau das zu verhindern. Weil ja in den früheren Jahren immer wieder unterschiedliche Situationen erzeugt werden, wo man den Ball halt hat, wo man diese Intensität hat.
Ja, die Frage ist ja, wie oft ist der Einzelne in relevanten Aktionen wirklich dran? Und dafür gibt's es gibt keine Ausrede, das nicht zu machen, weil egal wie gut jetzt die Spielidee ist, wie toll ich eine Besprechung machen kann, wenn die es nicht erlebt haben, schaffen die das nicht. Und wir reden jetzt über U17, U19. So U16, U17, U18, U19 sind 4 Jahre. So, das ist, da kannst du die Lücke nicht, dir nicht erlauben. Und da finden wir unfassbare Zustimmung auch im System. Das haben auch viele schon so gefühlt. Das ist jetzt nicht nur unsere Idee, aber wir haben dem halt nochmal ein Gesicht und einen Namen gegeben und eine Struktur gegeben und nicht nur gesagt, wie es nicht geht, sondern wir haben gesagt, wie es geht. Und wir kriegen auch jetzt schon andere Profile. Wir werden ja auch jetzt schon besser.
Ja.
Wir kriegen viele junge Spieler, die jetzt auf einmal aufploppen, die spielen. Ist dann immer ein bisschen die Frage, wie nachhaltig das ist, weil nur mal kurz oben reinzuschnuppern ist was anderes, als 20 Spiele gemacht zu haben.
Ja, klar.
Aber da kriegen wir jetzt schon eine andere Situation. Brauchen wir.
Ja, das ist tatsächlich dann vielleicht so langsam zum Ende hin auch die Frage, so wie ist die Zukunft dieser Trainingsphilosophie Deutschland? Also wann kann man da wirklich die Auswirkungen sehen, ne? Dass wirklich mehr Spieler davon da sind, dass die Nationalmannschaft mehr Auswahl hat an den Spielern? Und habt ihr da vielleicht für die Zukunft noch neue Ideen, wie ihr dieses jetzige Konzept vielleicht noch weiterentwickeln wollt?
Ja, wir haben dann Spieler, die sind davon berührt. Wenn dann der Peter Gerdarov, der ist jetzt mitgegangen mit dem Edin Terzic nach Bilbao, aber der hat bei Bayern München die A-Jugend trainiert, und wenn Peter sagt, man sieht das, was er macht bei Bayern München und bei mir im Dorf, und wenn wir Lennart Karl nehmen, dann weiß ich ja, was der bei der Nationalmannschaft trainiert hat, und bei Peter, so, dann ist der davon berührt. Und dann haben wir irgendwann mal Spieler, die sind davon geprägt.
Ja.
Und deswegen sieht man das schneller, als man denkt, aber das waren nicht wir. Wir werden uns auch den Schuh nie anziehen, weil es sind immer die Spieler und die Familien und die Trainer, die vor Ort mit den Spielern arbeiten. Wo wir versuchen zu unterstützen, so gut wie wir können, aber wir ziehen uns nicht den Schuh an, wenn ein Spieler toll wird.
Dann lag das nur an euch, so nach dem
Nein, Beispiel. Nein, nie. Okay. Wird nie so sein. So bin ich auch nicht. Weil da gehört natürlich viel, viel mehr dazu, als das, was wir jetzt von hier aus geben können.
Aber ein Stück weit Schuhanzieher seid ihr ja schon.
Ja, und den Kern. Also gibt es da was Neues da drin? Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir den Kern beschützen und da drin auch besser werden. Und okay. Ich habe das jetzt, glaube ich, 500 Mal die Fortbildung gehalten. Ich habe beim 498. Mal lerne ich noch dazu.
Ja.
Mhm. Weil es so lebendig ist, weil es so viele Aspekte gibt da drin, wo du dich weiterentwickeln kannst. Auch wie verbinde ich das mit der Spielidee? Was coache ich in welchem Moment? Welche Regel bedingt welches Verhalten? Da gibt es so viele Aspekte, die du lernen kannst. Und den Kern beschützen, finde ich, ist unsere Rolle, dass wir nicht Trends hinterherlaufen. Mhm. Sondern jetzt kannst du einen Trend in eine Identität einbauen. Wenn du keine Identität hast, dann kommen die Trends. Wenn du nichts hast, woran du dich festhältst, dann rennst du hinterher.
Ja, ihr bildet die Basis dafür, dass dann ein Trend umgesetzt werden kann, weil die Spieler halt schon wissen und die Spielerinnen wissen, was sie mit Ball und ohne Ball zu tun haben.
Wenn wir technische Perfektion im Positionsspiel von Spanien da reinbauen können, dann natürlich sollten wir gucken, was die machen. Aber da drin. Und nicht in, wir haben gar nichts und machen nur das. Das ist Quatsch. Und diesen Kern wollen wir abbilden, weil ja auch die Informationen alle zugänglich sind. Jeder Instagram kannst du dir alles angucken, kannst überall bei den Top-Trainern mit in die Kabine. Das heißt, wir wollen eine Orientierung geben.
Ja, man braucht halt die Basis und das sind halt die Spieler. Und dann kann man die taktische Idee halt da einsetzen, wenn die Kapazitäten haben.
Ja, taktische, wir sind hochtaktisch. Die Trainingsphilosophie Deutschlands ist hochtaktisch. Weil du ja spielen 4 gegen 4 plus ein Neutraler mit Tore nur direkt, dann spielst du ein 6 gegen 4 im Ballbesitz und musst am Ende einen anspielen, dass er mit einem Kontakt schießen muss. Das ist komplett ein Spielaufbauszenario, ein Beschleunigungsszenario. Du musst in Unterzahl verteidigen, musst also auf einmal einfach diese defensive Spielintelligenz haben. Ich kann nicht mehr nur dich decken, weil ich bin in Unterzahl, also muss ich springen. Ja. Ist hochtaktisch die Form. Also Taktik ist nicht losgelöst davon.
Vielleicht so kleine Glaskugelfrage zum Ende. Mit dem, was ihr jetzt ausgearbeitet habt, was jetzt schon gelebt wird auf den Fußballplätzen, glaubst du, so in den nächsten 10 Jahren sehen wir wieder einen Titel für die deutsche A-Nationalmannschaft? Weil das ist ja das, worauf wir letztendlich dann ja hinarbeiten. Ne? Also das ist ja das, was eine große Fußballnation wie Deutschland dann natürlich will und braucht. Glaubst du, das könnte funktionieren?
Ja, das kann auf jeden Fall funktionieren. Ich würde jetzt sagen, unser Ziel ist, dass wir Favorit sind. Und das waren wir bei der letzten WM nicht so.
Nicht mal aufs Halbfinale, teilweise.
Von der Qualität der Spieler, von der Kaderdichte. Und trotzdem kannst du ja auch als Underdog gewinnen. So, das heißt, selbst wenn du nicht Favorit bist, kannst du ja trotzdem gewinnen. Und ich wünsche mir das natürlich. Wir haben schon ein Trainerteam oben, was dafür steht. Ne?
Ja.
Wir haben schon ein paar Mal bewiesen, dass das geht. Und das wäre natürlich eine absolute Krönung. Aber wir wollen uns in unserer, aus unserer Perspektive nicht von dem, ist das jetzt Hand oder nicht Hand bei der Heim-EM 24, davon wollen wir uns natürlich nicht abhängig machen.
Ja, das finde ich auch immer noch wieder sehr spannend, wie das gar nicht auf die Handspielsituation sich projiziert, sondern einfach auf Marco Correa, der ja wirklich gar nichts dafür konnte.
Nee, der konnte wirklich
gar
nichts dafür.
Das ist wirklich auch bei uns jedes Mal wieder so, dann spielt Spanien und dann stehen da Leute und pfeifen. Und dann ist es so, Leute, schließt doch ab,
Ich habe mir mein Interview angeguckt, ich glaube, der ist auch total cool, hat also von seinem Sohn erzählt und ich glaube, das ist ein super Typ, der kann wirklich nichts dafür.
Ja, dem Schiedsrichter hätte man es anlassen können, aber nicht dem Spieler.
Der hat Handspiel gemacht. Nee, hat er nicht. Er ist angeschossen worden. Es war ein Handspiel, aber lass den Mann doch einfach mal in Ruhe leben.
Ja, aber ne, damit man eben nicht abhängig ist von vielleicht einer Fehlentscheidung eines Schiedsrichters, ne, muss man an der Basis arbeiten. Und das haben wir heute gehört hier, ne, wie der deutsche Fußball steht und wo er hin will. Deswegen erstmal vielen, vielen Dank an dich, Hannes, für deine Zeit. Das war auf jeden Fall sehr aufschlussreich und hat Spaß gemacht.
Ja. Danke euch.
Hashtag gerne wieder.
Ich hoffe, ich war nicht zu schnell. Ich hoffe, haben alle Lust gehabt zu folgen.
Nein, wir haben hochintelligente Hörer und Zuschauer, die konnten dir absolut
auch Hörerinnen auch
und Zuschauerinnen
auch.
Ja, auch das. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Wir gucken uns natürlich noch ein bisschen um hier auf dem DFG-Campus, schauen noch ein bisschen, was hier heute so am Tag der Amateure passiert und nehmen euch
Wochenende
da natürlich noch mit.
Ist ein ganzes Wochenende. Ja. Ich wollte dich bei der Begrüßung nicht einfach abgrätschen, aber es ist tatsächlich nicht nur der Tag, sondern es ist das Wochenende des Amateurfußballs, wenn ich es mal korrekt sage.
Das aus Liebe zum Vollständigkeit Spiel. Halber selbstverständlich.
Vielen Dank.
Okay. Ja, vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuhören und Zuschauen natürlich an alle und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja, fulminante Grüße.